Ja, ich hoffe, du bist in diesem Gottesdienst schon richtig angekommen. Du bist angekommen, dass du nicht einfach nur eine Veranstaltung bist, sondern dass du vor ihm, dem Herrn, angekommen bist. Und hab's auf dem Herzen, würde gern einfach nochmal jetzt dafür beten und auch für die Predigt. Jesus, ich danke dir, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Danke, Vater, dass du uns das geschenkt hast. Ob es diese Gemeinde ist, die hier ist, oder auch schlicht die Gesundheit und Kraft, jetzt da sein zu dürfen. Mancher würde jetzt gern da sein, aber kann es nicht. O Herr, ich bitte dich, Herr, sei in unserer Mitte und strahle. Jesus, es geht um dich, das Licht. Aber es geht so sehr darum, dass das substanziell, dass das wirklich, dass das real und gegenwärtig in jedem Herzen hier wird. Herr, wir brauchen deine Realität. Herr, so gut, wenn wir Lehre hören, so gut, wenn wir dich preisen, so gut, wenn wir mit Geschwistern unterwegs sind, aber es ist so wichtig, dass du in unseren Herzen wirklich ankommst. Vater, ich bitte dich, gib uns mehr von Jesus. Bitte, Herr, verherrliche dich mitten unter uns. Amen. Ja. Vincent, pack mal ruhig die erste Bibelstelle wieder hin. Ihr kennt sie schon. Aber es ist auch eine Bibelstelle, die uns begleitet. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn sie wirklich in unser Herz geschrieben wird. So, meine Brille hier nochmal rausfischen. Das muss echt, die ist immer wieder ein Ding, was ich tatsächlich brauche. Früher war das mal so mit den Augen. Jetzt ist es so, dass ich sie. Okay. Ja. Ich komme am Anfang nochmal auf dieses Ding zurück und schreibe mal hier ein Wort hin, das für jeden eine Bedeutung haben wird. Ein Wort, was in deinem Leben mit ganz wichtigen Dingen verbunden ist, mit Gefühlen verbunden ist und lebensentscheidend war bzw. dazu hinführt. Kleines Wort, das ich auch relativ klein schreibe, weil wir es oft vergessen. Und ich schreibe mir das Wort damals und verbinde es mit Jesus damals, als Jesus dich gefunden hat. Damals, als du das erste Mal von ihm gehört hast. Damals, als du gemerkt hast, der ist nicht einfach nur ein Guter, weil davon gibt es ja ein paar, ne? Also Mahatma Gandhi ist auch nicht schlecht. Bin auch ein Freund von Martin Luther King, den finde ich echt klasse, den Mann. Auch ein Baptistenpastor übrigens, ne? Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Oder auch manchen anderen Menschen. Aber Jesus ist schon Mensch geworden, aber er ist so viel mehr, so viel mehr. Und irgendwann ist es dir auch ein Stück bewusst geworden und es hat in deinem Leben etwas verändert und er ist eine Person. Hoffentlich dein Retter, dein Herr geworden. Und dann verändert Jesus das Leben auch. Das möchte er tun. Wenn das nicht passiert, hat ein Durchdringen nicht stattgefunden. Es ist ungefähr so, als wenn du so ein Gericht vor dir hast, einen Teller mit Essen, das du eigentlich magst, du isst es und du hast das Gefühl, du kriegst gar nichts in den Bauch und du wirst gar nicht satt. Ja, dann merkst du, da stimmt was nicht. Und wenn Jesus in dein Leben gekommen ist und da ist gar nichts passiert, dann stimmt etwas nicht. Das ist das eine. Aber das wird, denke ich, hier kaum für jemanden gelten. Aber es geht dann weiter. Was hat er verändert? Ich weiß noch zum Beispiel, als ich mich damals bekehrt habe, ich war so 8 Jahre alt, veränderten sich Dinge in meinem Leben. Unfälle hörten plötzlich auf. Ich war so ein Unfallkandidat. Ich hatte in der Notaufnahme in Wolfenbüttel im Krankenhaus, die kannten mich schon und ich kannte sie. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich mal wieder da, hatte wieder ein Loch im Kopf, weil ich weiß nicht, mit Stein auf den Kopf gekriegt, gegen den Schrank gesprungen oder was ich was für Geschichten. Dann fragte der mich, irgendwas ist jetzt passiert und mein Vater wollte antworten, weil es war echt schon spät. Und dann fiel ich meinem Vater ins Wort und sagte doch, Papa, ich muss das doch jetzt erzählen, damit die merken, dass ich keine Gehirnerschütterung habe. Also ich war schon in Übung, war schon im Training. Und das hörte dann auf, als ich mich bekehrt habe. Diese Serie von Unfall, von Fluch, auch eine Art von Fluch, Unfallserien hörte auf. In mein Herz kam ein Gedanke, ist mein Leben vielleicht besser, als ich denke? Weil, wie sich das gehörte, damals fand ich Schule richtig Käse, ja. Schule fand ich also voll daneben, ja. Ich muss da hingehen. Und dann wurde ich auch manchmal gefragt, nee, von den Verwandten und so, wie ist die Schule und naja. Und damals habe ich das nicht gecheckt. Der Herr tut so viel undercover. Aber heute weiß ich, dass der Herr da war und vor allen Dingen sehe ich auch die Wirkung. Denn er stellte mir, gab mir eine Frage ins Herz. Sag mal, Mike, welche Unterrichtsfächer sind eigentlich gut? Gibt es welche, die gut sind? Und ich weiß noch, als das damals losging, war das einfach Sport. Aber diese Frage blieb da. Ich habe sie nicht vergessen. Ja, und wenn Kinder, die 8 oder 9 Jahre sind, etwas nicht vergessen und immer wieder im Kopf bewegen, dann muss das schon irgendwie Gründe haben. Und das hatte echt gute Gründe. Und dann irgendwann kam ein zweites Fach dazu, Sachkunde. Dann kam noch ein Fach dazu. Und noch ein Fach. Und irgendwann kippte die Grundstimmung mit Schule. Hey, Schule macht mir Spaß. Schule macht mir Spaß. Und das eine ist natürlich Lebensqualität und das andere ist, dass man natürlich weiß, wenn einem das so Spaß macht, man lernt natürlich auch irgendwie besser. Ja, das ist irgendwie echt eine gute Geschichte. Und Schule macht mir Spaß. Und gleichzeitig empfing ich eine Gnade, lernen zu können, was mich dann bis heute begleitet, dass ich jemand bin, der gerne lernt und der immer gern zur Schule, später gern zum Studium gegangen ist. Und das Dritte, es gibt noch anderes zu erzählen, aber ein Drittes will ich noch erzählen, was ich veränderte. Ich ging dann jede Woche, Montag war mein Tag, da ging ich zum Kinderkreis. Erst der Kükenkreis, dann der Kinderkreis, dann die Jungschar. Das war gesetzt. Montag bin ich da und das Highlight des Jahres, dann fahre ich auf Kinderfreizeit. Das war das Ding, weil der Herr mir begegnete. Der Wahnsinn. Also nicht, dass ich das gewusst hätte damals, ich hätte das damals geistig nicht beschreiben können. Aber ich habe die Dinge nie vergessen und weiß, was der Herr heute getan hat. Weil Jesus in mein Leben da kam. Und er hat mich vor so vielen Dingen dadurch bewahrt und gesegnet. Und es war so gut. Mein Glaube brach später zusammen. Da war ich 10 Jahre ohne Glauben unterwegs. Aber trotzdem hatte der Herr ein paar Säulen, ein paar Leitplanken gesetzt, dass ein paar Sachen ich dann doch nicht tat, bei allem Blödsinn und Mist, den ich getan habe. Wir nahmen zum Beispiel mit, lass die Finger von Okkultismus zum Beispiel. Das war ein gutes Ding. Auch so gewisse Gewaltfilme im Fernsehen und so weiter, auch da hatte ich einen gewissen Stopp und so. Das war eine gute Sache. Jesus verändert Leben. Aber wisst ihr, mit Jesus ist es so ein bisschen wie mit diesem Stift hier. Mit einem ähnlichen Stift habe ich in meinem Büro gerade Sauerei angerichtet. Ne? Alfred, du erinnerst dich, ich habe an der Tafel geschrieben, ist abgebrochen. In meinem Eifer an der Tafel zu arbeiten, habe ich nicht darauf geachtet und habe das dann mal platt gelatscht. Ne? Und ich hoffe, wir kriegen den Teppich wieder sauber. Weil das Ding schreibt wirklich, obwohl wir das Ding schreiben. Manfred, ob ich das mal kurz ausprobieren darf bei dir, an deinen Pullover meine ich jetzt, ne? Nein, würde ich nie tun. Er hatte Manfred extra einen neuen Pullover oder einen schönen Pullover angezogen. Ein wirklich kräftiges Grün, Manfred. Keiner würde sich Gedanken machen, ob dieser Stift malt, ja? Keiner würde wahrscheinlich denken, nö, Jesus wirkt was. Jesus tut was. Jesus schreibt in Herzen. Jesus ist da. Jesus kann. Bloß so einfach ist die Geschichte nicht. Jesus ist schon Jesus, aber er hat uns eine Freiheit und Willen gegeben. Und dann ist es eben so, dass er sagt, ja, du, ich kann in deinem Leben wirken. Und ein Stück weit ist er natürlich Gott, in einer Souveränität. Gott tut Gott sei Dank nicht nur alles, dass er mit uns abspricht. Aber er möchte viel mit uns absprechen oder uns fragen. Aus seiner Demut, seiner Sanftmut, seiner Liebe heraus. Er ist kein Panzer, der die Dinge einfach durchzieht oder so. Ja? Und da müssen wir uns drum kümmern, dass uns das manchmal bewusst ist, mit dieser Kappe, dass wir diese Kappe abnehmen und dass er wirklich zum Zuge kommt. Ja, es gibt so Grundsachen, habe ich gerade aus meiner Kindheit erzählt, ne? Und der Herr weiß, wann er was wie fragt. Die Dinge passierten fast einfach so, aber es waren natürlich auch Dinge, wo mein Herz berührt hat. Ich hätte über diese Frage nicht nachdenken müssen, ist Schule vielleicht doch gut? Man hat immer so, nein, ist doof und dann nur bei sich zu sein und ich bin ärgerlich und der Lehrer war ungerecht und hatte auch eine nicht so tolle Lehrerin die ersten 2 Klassen, aber setz live, Mann, so ist es, ja? Nicht nach dem Gefühl zu handeln, sondern, Jesus, was sagst denn du? Und sein Leben dann wirklich verändern lassen. Und darum soll es heute in dieser Predigt gehen, denn ich glaube, dass Folgendes leider die Wahrheit ist. Ich glaube, und das ist jetzt ja nicht irgendwas, ne, sondern jetzt, ne, auch wir hier, ne, überhaupt, ne, ich glaube, dass Folgendes ziemlich wahr ist, ja. Dass wir Jesus schon ziemlich gut finden und Jesus ziemlich viel heißen. Es sind wenige, die Jesus offiziell anklagen, offiziell widerstehen, offiziell anzweifeln. Ja? Aber natürlich haben wir irgendwie allen Herz dabei. Und zum Teil läuft da auch nicht immer das ab, was wir dann immer mal so planen. So, und dann haben wir hier jetzt mal so ein Zeugnis. Und dann wird die Güte Jesu deutlich. Ja? Und unser Oberthema ist ja Licht. Ja? Licht der Welt. Ja? Jesus ist das Licht der Welt. Und es ist eine kleine Wiederholung, ich will so einen Absprung machen, weil es mir darum geht, wirklich zu empfangen. Weil ein Drama ist, ein Christ zu sein, aber sich eigentlich zu fühlen, ja, mir geht's auch nicht besser als den anderen. Und wenn es noch schlimmer kommt, zu denken, Mensch, also die Heiden, die haben wesentlich ihren Spaß. Ja? Die können wenigstens mal richtig auf die Pauke hauen. Müssen sonntags nicht aufstehen, müssen nicht einen Zehnten geben und so weiter. Oder können sich mal richtig volllaufen lassen, da fällt das auch nicht ins Gewicht und. Ja? Hast du schon mal mitgekriegt, dass es Christen gibt, die Heiden beneiden? Was für eine Tragik. Jesus stirbt am Kreuz. Jesus gibt die Gotteskindschaft. Ein Wort gilt für dich, dass Jesus sagt, was meines ist auch dein, weil du in Tochter, in Sohnschaft berufen bist. Und so leben wie ein Hund. Vielleicht noch, ja, schlechter als ein Heide. Und trotzdem ist es doch die Wahrheit über Jesus, oder? Jesus hat diese Güte und er hat sie für dich. Er hat dieses Recht, dass er Recht in dein Leben bringen kann. Zu sagen, du, das, was da passiert ist, in dir rumort es schon seit Jahren und Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten. Und Jesus spricht zu dir, du, was dir damals passiert ist, das war wirklich Unrecht. Oder er sagt tatsächlich auch, hoffentlich, hast du das schon erlebt, du, was du damals gemacht hast, war nicht in Ordnung. Du merkst, oh, stimmt, Herr, vergib mir. Und du spürst Freiheit. Das war auch etwas, was ich damals als Kind erlebt habe. Ich habe damals auch mal über meine Kindersünden so Buße getan. Ich hatte einem Freund ein Playmobil-Gewehr geklaut, wert bestimmt 2 Pfennig oder wie auch immer. Das hat meine Seele belastet. Und ich habe damals in der Seelsorge Buße getan. Und jemand sagte zu mir dann, und im Namen Jesu, deine Sünden sind dir nicht verboten, im Namen Jesu, deine Sünden sind dir vergeben. Hat das auch wirklich vehement gesagt. Und ich habe hier oben gedacht, hey, wie kann der das sagen? Also ich war lehrmäßig da echt noch nicht so weit. Und hier habe ich plötzlich die Freiheit gespürt, die Leichtigkeit. Wow. Und ich bin da rausgegangen, hatte das Gefühl, ich wiege nur noch 5 Kilo. Wow, Jesus verändert Leben, aber kommt es in unseren Herzen an? Kommt es an? Oder hungern wir neben dem Buffet, was extra für uns gemacht ist, wo wir nicht nur eingeladen sind, sondern wo wir wie der Hauptgast sind. Ey, für dich ist das Buffet und wir hungern trotzdem daneben. In einem der letzten Gottesdienste, wo es auch schon um diese Predigtserie ging, habe ich dieses mal so ein bisschen ausgeführt, was heißt es denn, dass Jesus das Licht ist? Ne? Und ich will das nochmal kurz machen, weil das so wichtig ist. Und wenn es am Ende des Gottesdienstes vielleicht für dich ist, ein Schrei, Mensch, Herr, ja, das will ich, mir fehlt das, wäre das so gut. Weil es so gut und so wichtig, vor Jesus ehrlich zu werden. Zum Teil, und das heißt jetzt an vielen Stellen, ist es gar nicht anders möglich, anstatt dass wir in sein Licht kommen. Es ist gut, wenn wir Dinge lernen, es ist gut, wenn wir Dinge machen, dazu sind wir auch berufen. Aber dass unser Herz vor allen Dingen offen, echt aufrichtig für ihn wird. Das heißt, Jesus ist das Licht. Was heißt das noch? Eine Güte, Freude, also Begriffe, die mit Licht verbunden sind. Ja? Klugheit. Wir alle brauchen immer wieder richtig kluge Entscheidungen in unserem Leben. Wir kamen es ja auch im Sprachgebrauch. Da geht jemandem ein Licht auf. Ja? Ist ja nicht umsonst. Ja, das ist so Hoffnung. Ja? Dass irgendwo doch noch ein Lichtlein herkommt. Hoffnung. Oder Liebe. Ja? Und schließlich als letztes, sage ich mal, Offenbarung. Plötzlich zu merken, wow, hier spricht Gott. Wow, das hat er getan. Er hat mir hier geholfen. Ich ein Hammer, wenn ich das in meinem Leben, Gott ist da, Gott redet jetzt und hier und mitten unter uns tut er seine Dinge. Jesus ist das Licht, aber wieder, und das ist der Hauptpunkt heute, irgendwo ist es ja angekommen, sonst wärst du ja nicht da. Es geht also nicht um Jesus haben oder nicht haben, ob du ein Gotteskind bist oder nicht. Es geht um das, wie weit wir das empfangen haben, weil du berufen bist zu leben, was auch das Wort den Namen Leben verdient. Jesus sagt es in Johannes 10, ich will, dass ihr das Leben habt und das Leben in Fülle habt. Nun kann man das so sehen und sagen, ach, das habe ich auch irgendwie nicht erlebt, das sehe ich auch bei Schwester A und Bruder B nicht, also irgendwie ist das doch nicht so gemeint. Keine gute Lösung, würde ich sagen. Oder zu sagen, hey, das ist das Wort Gottes, dann ist das die Wahrheit, das ist nicht in meinem Leben. Jesus, wie komme ich da rein, dass das in meinem Leben gilt? Dass das, was ich gerade gesagt habe, Jesus ist das Licht der Welt, dass diese Dinge, Freude, Liebe und so weiter, ich gesagt habe, in mein Leben kommen. Und da möchte ich jetzt noch mal einen kleinen Schwenk zurück machen. Vor 2 Wochen ging es um Petrus, ja, wie Jesus ihm begegnet ist. Und Petrus war eine harte Nuss. Aber es scheint mir so, und mich selber beziehe ich ausdrücklich ein, der Herr hat es mit vielen harten Nüssen zu tun. Und Nüsseninnen, ja. Es gibt viele harte Nüsse. Und der Herr kümmert sich. Und ich will ganz kurz, wem vielleicht die Geschichte nicht so ganz präsent ist mit dem Petrus, aber ganz kurz zusammenfassen. Petrus ist powermäßig unterwegs. Er erlebt die Krafttaten Jesu. Hundertfach, tausendfach. Er hat Jesus Christus als persönlichen Lehrer. Wow. Von so vielen habe ich schon selbst gehört und selber auch schon mal gedacht. Herr, wie wäre das gewesen, hätte ich damals dabei sein können? Hätte ich heute auch nicht mehr so viele Probleme. Ich wäre viel weiter als Christ. Ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist, weil wenn ich mir die Jünger in der Schrift angucke, scheinen die trotzdem ihre Dinger zu haben. Warum? Weil das Herz lernen muss, weil der alte Mensch sterben muss und so weiter. Die haben es auch nicht so einfach gehabt. Aber okay, trotzdem kann man stehen lassen. Sie haben ein gewaltiges Vorrecht genossen. Und so eben auch der Petrus. Wie hat der Herr ihn ausgebildet? So weit, so gut. Und dann kommt die Zuspitzung. Jesus sagt es ja, ich werde leiden müssen, ich werde sterben, auferstehen. Jesus hat es ja gesagt. Hätte man sich daran erinnern können. Ja, und dann passiert es tatsächlich. Stirbt. Die Jünger sind alle bestürzt. Und er stirbt ja nicht einfach wie ein Unfall, sondern weil man ihn greift, weil man ihn zu Tode bringt. Gottes Plan, ja, er gibt sie als freiwilliges Opfer dar. Aber dann fragen sie Jünger, oh, was ist jetzt mit uns? Und Petrus wird konfrontiert. Bist du nicht bei dem von Nazareth gewesen? Er so, nein, ich war das nicht. Nein, ich war nicht dabei. Doch, du bist doch der bei den Männern von Galiläa gewesen. Nee, ich doch nicht. Nee, da musst du mich verwechseln. Und später heißt es sogar, dass er sich verfluchte. Ne? Dass er sich verfluchte und so widersprach. Wow. Und dann krähte der Hahn das zweite Mal. Und Petrus merkte, ich habe ihn verleugnet. Ich habe ihn verleugnet. Und auch noch so, wie Jesus es ihm auch schon prophezeit hatte. Und das heißt dann, er weinte bitterlich. Petrus total abgestürzt. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Wenn wir versagen, gegen die Wand fahren, in den Graben fahren, wirklich fallen, die Geschichte ist nicht zu Ende. Jesus ist ein Retter. Wir sollten niemals an unserer Schwachheit scheitern. Das ist nicht der Punkt, denn Gott kann mit Schwachheit umgehen. Es ist sogar eine Tür, dass wir ihn dort erleben, seine Gnade, seine Hilfe. Und Jesus geht Petrus nach. Und dann heißt es, sie hatten sich verbarrikadiert aus Angst vor den Juden. Ja, im Johannesevangelium am Ende. Weil sie haben gedacht, den Jesus haben sie umgebracht, jetzt sind wir die Nächsten. Haben sich verbarrikadiert, wie es dort heißt. Und Jesus schreitet in seinem Auferstehungsleib dadurch und ist bei ihnen. Er zeigt ihnen, dass er lebt. Und er haucht ihnen Heiligen Geist zu. Und sendet sie. Auch die Geschichte geht weiter. Und was ich gesagt habe, ist die Wahrheit. Ich bin auferstanden und es geht weiter. Aber Petrus nimmt die Chance nicht. Dann waren nicht alle dabei. Auch gerade Thomas hat gefehlt. Der kann das nicht glauben, dass die anderen Jünger ihm erzählen. Jesus lebt und dann nach 2 Wochen heißt es, begegnet Jesus den Jüngern wieder. Und dann die Geschichte und Thomas muss in die Seite fassen und so weiter. Jesus offenbart sich. Aber Petrus kriegt die Kurve auch nicht. Er kriegt die Kurve auch nicht. Dann gibt es die Situation am See. Wem das jetzt zu schnell geht, der kann es auf der Homepage, nochmal danke an die Technik, nochmal nachhören, die Predigt von vor 2 Wochen, wo es genau darum ging. Dann ist er am See und dann denkt Petrus, jetzt muss die Chance dabei greifen. Und der Petrus, heißt es, er gürtet sich seinen Mantel um, ne, und springt dann ins Wasser, also guter Schwimmer, zu Jesus hin. Jetzt will er es ergreifen und er schafft es wieder nicht. Wer genau liest, merkt, das Gespräch startet dann noch nicht, sondern dann ist Jesus mit seinen Jüngern und dann leitet Jesus das Gespräch ein. Und Jesus hilft ihm, zurückzukommen. Und dann kommen die Sachen, liebst du mich und so, und er baut ihn wieder auf und sendet ihn neu. Und hier möchte ich mit euch jetzt nochmal genauer hingucken. Warum ist denn das so schwer? Weil ich glaube, der Petrus ist nicht besonders blöd, unfähig oder sonst irgendwie. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Mensch gewesen. Und dazu noch einer, der auch echt Power im Herzen hatte und echt wollte. Aber er eben auch ein Mensch war, der Verlorenheit, der was weiß ich auch erlebt hatte und so. Und dass Jesus sich um ihn kümmert. Aber was war der Punkt? Und ich möchte euch heute zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt für Nachfolge hinweisen. Weil wir sind als Christen unterwegs und dann begegnet uns das Leben. Die nervigen Nachbarn, der schwierige Chef, der Ehepartner, der die Socken doch endlich mal wegräumen müsste und andere Grausamkeiten und Härten, die der Alltag so für uns hat. dann kommt nochmal dies dazu und jenes dazu und irgendwie ist dieses Außen ganz schön anstrengend und dann kann man sich darin verbeißen. Boah, wie doof ist meine Arbeit, wie doof ist meine Familie, wie doof ist meine Kindheit, sonst hätte ich ja... Und irgendwie bringt einen das nicht weiter. Könnte das sein, dass da irgendwo ein Fehler liegt? Und der Punkt ist, die meisten Kämpfe gewinnen wir nicht oder unser Leben erfährt nicht Rettung, weil der Herr im Außen die großen Schritte tut, sondern weil er zu unserem Herzen kommt und dort die Dinge überwunden werden. Was könnte den Petrus gehalten haben? Was könnte es ihn so schwer gemacht haben, zu Jesus, den er nun wirklich gut kannte? Ja? Also er hat ihn nun wirklich gut erlebt, 3 Jahre Jesus pur. Also da muss man erstmal rankommen. Und deswegen heißt auch diese Predigt hier, was hindert sein Licht in dir? Widerstände überwinden. Ganz großer Punkt. Komme ich ins Innen oder bleibe ich dabei stehen, dass meine Arbeit doof ist? Komme ich ins Innen oder denke ich, boah, mir macht das so viel Sorge, was die hier politisch fabrizieren in Deutschland und was der Putin da treibt und so weiter? Ja? Komme ich ins Innen oder hadere ich einfach damit, was meine Eltern einfach verbockt haben, auch wenn sie schon beide tot sind? Und bleibe arm. Weil Jesus ist für einen gekommen, dich zu retten. Er kommt wahrscheinlich nicht als Peiniger und Richter, dein Chef zu richten, deinem Ehepartner mal richtig die Leviten zu lesen oder was auch immer deine Bedrängnisse sind. Das sind alles Dinge, wo er dir auch helfen will, wo man beten kann und er tut auch Dinge. Aber wenn du leben willst, wenn du Geist, wenn du Freude haben willst, dann muss Jesus echt in dein Herz kommen und nicht nur so metaphorisch, ich habe mich ja bekehrt und ich mache Lobpreis und irgendwie habe ich mal was gespürt, sondern dass er da, wo es wieder steht, also gegen ihn steht, wirklich reinkommt. Und wenn ich jetzt mal an den Petrus denke, würde ich mal denken, das Erste, was ihn gehalten hat, sind Schuldgefühle. Was habe ich da getan? Was habe ich da getan? Wie kann ich das tun? Das und das hat er gezeigt, das hat er erwiesen, das hat er geholfen. So hat er sich gekümmert. Und dann hat er am Kreuz geblutet und ich denke schon, dass der Petrus das ziemlich gut verstanden hat, was das dann da bedeutet. Und ich kann nicht mehr sagen, ja, ich gehöre dazu. Boah, Schuldgefühle. Und Schuldgefühle können ziemlich hartnäckig sein, vor allem, wenn wir den Eindruck haben, ja, das ist genau richtig. Vielleicht auch andere Leute das noch verstärken, ja, du bist da schuldig. Und dann kann man auch irgendwie aufgeben und sagen, jetzt muss ich damit leben. Dann habe ich eben diese Schuldgefühle. Bloß ich sage dir, du kannst nicht damit leben. Du kannst nicht mit Jesus in Frieden leben und auch begegnen, wenn du diese Schuldgefühle hast, im Sinne eines Vollbringens. Nicht, dass er dann so böse sauer ist, das ist nicht der Punkt. Sondern wir brauchen Vergebung. Jesus hat nicht so teuer bezahlt, weil es einfach auch irgendwie einfacher und billiger gegangen wäre. Nochmal die zweite, Vincent, mach mal die zweite Bibelstelle, bitte. Ja. Nein. Erster Johannesbrief, ja? Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Da steht, wenn wir ihm, dem Herrn, die Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es gibt keinen Grund, dass die Schuld einfach weg ist. Es sei denn, dass ein Gott, der die Autorität hat, sie dir wirklich vergibt. Und zum Teil müssen wir das durchbuchstabieren. Dann haben wir dem Herrn das schon gesagt, und der Herr hat damit, der ist nicht langsam, aber dass unser Herz es glaubt, das kann ein längerer Weg sein. Wenn wir ihm die Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist ein Vers, den wir im Gepäck haben sollten, weil wir den immer wieder brauchen. Weil wir durchaus schuldig werden, weil wir es nicht packen, weil wir es nicht hinkriegen. Weil wir Christen sind nicht die, die keine Sünden begehen, die nicht scheitern in Ehe, in Familie, im Beruf oder so. Das ist nicht der Punkt. Wir scheitern ganz genauso. Aber wir können wieder aufstehen mit ihm. Wir sind nicht per se einfach die Besseren, die Schöneren, die Klügeren und so weiter. Aber wir haben den Besseren, den Schöneren, den Klügeren und den Gewaltigen, der Schuld vergeben kann, auf unserer Seite, der uns das schenken möchte. Und dann können wir wieder aufstehen. Schuldgefühle können uns halten. Und die Gefahr ist natürlich, das dann eigenständig zu lösen. Wie löst man das mit Schuldgefühlen eigenständig? Gute Argumente. Aber das ist bei mir noch ganz gut. Und naja, so wie dieser Bruder, der schon so ewig nicht zur Gemeinde gekommen ist, so bin ich nicht. Naja, und außerdem konnte ich auch nicht so richtig was dafür, das waren auch echt doofe Umstände und so weiter. Oder sich selbst massiv in die Tasche lügen, nee, so bin ich gar nicht und das ist jetzt ja, nee, ich bin jetzt ja ganz anders und so. Es gibt eine ganze Menge Sachen, zu Jesu Zeiten waren die Pharisäer führend zu demonstrieren, wie man das tut, Schuld eigenständig zu bekämpfen, ohne Erfolg. Wie ist das für dich? Hast du mit Schuldgefühlen immer wieder zu kämpfen? Ich kenne das auch phasenweise aus meinem Leben. Mit diesem Kampf, dass ich Vergebung brauche, das kenne ich schon sehr gegenwärtig. Ja? Aber ist es vielleicht ein Punkt, dass du sagst, ey, das nehme ich mit. Diese Bibelstelle, die nehme ich mit, einfach weil es Gottes Wort ist, Gottes Wahrheit ist, weil es Konsequenz des Kreuzes ist, dass du Vergebung hast. Weil Schuldgefühle sind, also es ist wichtig. Dein Herz hat ein Problem, sich mit Gott zu verbinden, hat ein Problem, auf ihn zu vertrauen. Wir brauchen Vergebung. Und wer sich damit arrangiert und damit lebt, wird einen dauerhaften Abfluss von Gegenwart, von Segen Gottes haben. Ne? Also es hat Konsequenzen. Man bezahlt das teuer. Und nimm's. Das Kreuz ist heute wahr. Das Blut gilt heute. Die Vergebung gilt heute. Und vergib auch anderen. Vielleicht ist auch das ein Schlüssel, dass dir die Vergebung schwerfällt, dass du sie annehmen kannst, weil du anderen nicht vergeben hast. Das gehört immer zusammen. Das, was ich vom Herrn haben möchte an Gnade und Liebe, ich gönne es auch den anderen und ich vergebe auch anderen. Das Zweite, mal gucken, ob ich die Reihenfolge jetzt auch nicht erinnere, ist Zweifel. Befürchtung. Was hat der Petrus sich wohl gedacht, wie der Jesus reagieren wird? Boah, jetzt komme ich da an. Und wenn er mir die Leviten liest, wenn er mich nicht mehr sehen will, ich könnte ihn verstehen. Das macht es umso schwieriger. Eigentlich keine Hoffnung zu haben, dass das mit Jesus nochmal wird, weil man es so vergeigt hat. Das kennen wir auch, gerade bei Dingen, wo wir mehrmals gescheitert sind, ne, wo uns vielleicht ein paar Leute noch gut geraten haben, wir wussten es dann doch besser und sind dann volles Programm gegen die Wand gelaufen. Dass wir Befürchtungen haben, ey, kann das wieder kommen? Oder wir uns vielleicht abwenden, nee, es ist einfach kaputt. Das geht einfach nicht mehr. Und dass wir auch keine Zuversicht haben, damit wirklich zu Jesus zu kommen. Wir können uns auch nicht vorstellen, wie der Herr das wieder in Gang bringen möchte. Und Jesus ist so dankbar, wenn Menschen dann sagen, lass mich doch bitte Gott sein. Du kannst es dir nicht vorstellen, aber du bist eben auch nur ein Mensch, aber ich bin Gott. Du hast nicht die Kräfte, aber ich bin Gott, habe auch mal eben diese Schöpfung geschaffen. Und ich werde es übrigens wieder tun. Das ist jetzt nicht so, dass mich das so ausgelaugt hätte, ich kann nicht mehr. Lass Gott Gott sein. Mach mal bitte die nächste Bibelstelle, Vincent. Und auch vielleicht das eine Bibelstelle, die du mitnimmst, ne, je nachdem, wo du stehst. In Johannes 6, die Verse 37 bis 39, sagt Jesus, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Evangelium Jesu Christi. Werde ich nicht. Und das wäre ja schon genug gewesen, aber er zementiert es noch und macht ein Ausrufezeichen dahinter, denn es ist der Wille Gottes, des Vaters, dem ich diene, dass ich nichts verliere, was er mir gegeben hat. Dass er dich nicht verliere. Wenn uns die Zuversicht fehlt, und damit haben wir menschlich manchmal gute Gründe, ja, weil es ist echt so schlecht gelaufen und es ist so schlimm, wie sich die Beziehung mit demjenigen aus der Familie entwickelt hat und so weiter, dass die Zuversicht echt im Eimer ist. Aber Jesus sagt, ich bin Gott, ich bin das Licht der Welt. Und wenn Jesus das schreibt, und das ist eben der Punkt, das Wort Gottes ist nicht einfach eine Informationsquelle und irgendwie besser und zur Ermutigung da, auch. Es ist vor allen Dingen die Aussage des lebendigen Gottes, der dafür bürgt, das Wort Gottes ist deswegen wahr, nicht nur, weil es diese Qualität hat, sondern weil es diesen lebendigen, allmächtigen Gott sagt, der steht, ich stehe dazu und kümmere mich darum, dass es wahr ist und dass das in deinem Leben Wahrheit wird. Die Lebendigkeit und Allmacht Gottes ist das eigentliche Rückgrat von der Heiligen Schrift, dass die wahr ist, weil er sagt, ich kümmere mich darum, dass es wahr wird. Und wenn er das sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, weil ich das nicht verlieren will, was der Vater mir gegeben hat, dann gilt es für dich und für mich, wenn wir keine Zuversicht haben, wenn es uns schwerfällt. Und auf diesem Wort können wir unser Vertrauen aufbauen. Können wir unser Vertrauen aufbauen und von ihm erwarten, können ihn bitten und können wieder hoffen, dass er es wieder heilt, dass er es wieder neu macht, dass er uns stärkt. Oder nimm dieses Wort, Vincent, mach nochmal die nächste Bibelstelle aus Lukas 11, Vers 9 und 10 steht geschrieben, wo Jesus sagt, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da klopft, dem wird aufgetan. Und wieder ist es so eine Doppelung, also ein Wort Gottes, wo er praktisch wie ein Ausrufezeichen hintersetzt. Denn wenn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, das hätte ja schon gereicht. Wenn Jesus spricht, bums, dann ist es so, fertig. Aber er setzt noch dahinter, dass er sagt, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und später geht es noch weiter, die ihr böse seid und könnt ihren Kindern Gutes tun, werde nicht erst selbst ich, sinngemäß gesprochen, wie es weitergeht, Gutes tun. Lasst uns Vertrauen haben, Mut haben. Und es sind eben genau die Punkte. Wir neigen dazu, das, was nicht funktioniert, an die Seite zu packen und im Guten irgendwie zu leben. Aber gerade in dem Schwierigen, gerade in dem mit dem Scham, mit der Angst, mit der Schuld, gerade da will er uns begegnen und gerade da spielt auch ganz viel die Musik. Denn wo du der Gute bist, kannst du da Gottes Vergebung erleben? Da, wo du sauber und im Erfolg bist und wirklich edel auch in Gottes Geboten läufst, kannst du da seine Barmherzigkeit und Treue erleben? Ja? Und das ist ein Punkt, warum Gott auch diese Dinge zugelassen hat. Denn genau da erleben wir diese Seiten. Geduld, Liebe, Treue, Barmherzigkeit und wie diese Seiten seiner Herrlichkeit alle heißen. Kennst du das aus deinem Herzen, dass dich Befürchtung und Zweifel fernhält? Und einen letzten großen Punkt will ich nennen. Scham. Ich kann mir selber nicht mehr ins Gesicht schauen. Ich schäme mich meiner selbst. Und verdecke mich. Und der Mensch versteckt sich. Und versteckt sich dann auch vor Gott. Aber Jesus sagt, ich habe dich reingewaschen. Ja, das ist schlimm, was passiert ist. Ja, du hast es getan. Aber ich gebe dir ein neues Gewand. Ich gebe dir wie ein gereinigtes Gesicht. Ich mache dich neu, ich mache dich rein. Mach mal 1. Korinther 6, bitte. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes nicht ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, durch den Geist unseres Gottes. Und es ist eine Hürde in unserem Leben, dass wir bei diesen Dingen, die Teil unserer Geschichte sind, die wir nicht ausradieren können, stehen bleiben und nicht zu dem Reingewaschen kommen. Aber das ist eine Dimension des Blutes Jesu, was wir im Abendmahl immer wieder feiern und ich denke notwendigerweise feiern. Jesus hatte ja nicht einfach Bock auf Tradition. Wenn Jesus das Abendmahl einsetzt, dann deswegen, weil wir das echt brauchen. Wir feiern das nur einmal im Monat. Man kann das wirklich öfter tun. Feiert das im Hauskreis. Feiert das an anderen Stellen. Das Abendmahl ist wichtig, es ist stark, es verherrlicht Gott und es hat Kraft. Und wir brauchen die Vergebung, aber wir brauchen auch die Reinwaschung. Wir brauchen auch den Loskauf. Ja, wir haben Schuldzerbruch angerichtet, aber er hat bezahlt. Wir sind freigekauft, wir dürfen neu leben, reingewaschen. Und auch hier gilt wieder der Punkt. Kannst du auch die anderen loslassen, die in deinem Leben Schäden oder gar Verwüstung angerichtet haben, die dein Leben bestohlen haben, dein Leben schmutzig gemacht, dir Chancen genommen, übel getan haben. Kannst du sie loslassen oder hast du sie fest? Weil wenn du sie festhältst, wirst du das wenig empfangen oder gar nicht empfangen, dass du dich rein und sauber fühlen kannst. Weil der Herr sagt, Ich vergebe dir alles und ich reinige dich von allem, ich kaufe dich von allem los, aber lass du auch los. Lass die Peiniger los, die dir Böses getan haben. Ja, sie haben Böses getan, aber lass mich Richter, lass mich Gott sein und lass dich reinigen. Vielleicht ist das auch ein Vers mitzunehmen. Und der große Punkt ist, den ich versuche zu sagen, bei den Dingen, die dich herausfordern, ja, und die du außen spürst, weil du dich vielleicht unwohl fühlst, wenn du Person XY begegnest, weil du dich vielleicht auch irgendwie ein bisschen beklemmt fühlst, wenn du in diese Gemeinde kommst. Und was habe ich nicht alles schon gehört und musste ich nicht nach Forchheim kommen, mal zu gucken, okay, ich fühle mich vielleicht unwohl mit den Geschwistern, aber das hat gar nichts mit den Geschwistern zu tun. Das hat was mit meinem Herzen zu tun, weil mein Herz nicht stimmt. Das Herz eines Christen, das stimmt. In dem funktionieren Geduld, Barmherzigkeit und Liebe und solche Sachen. Und dann kann ich sogar schiefen Geschwistern trotzdem in Liebe und Freiheit begegnen. Das ist eigentlich ein Teil der Nachfolge und Evangelium. Und nicht, die Geschwister sind so schlecht. Das ist auch vor Gott ein ganz schlechter Stand. Die sind nicht gut und das haben sie nicht gut und das geben sie mir nicht und da kriege ich meinen Willen nicht. Ist ein ganz schlechter Stand vor Gott. Aber ins Innen zu kommen und ihn Heiland, Retter, Heilenden, Reinigenden sein zu lassen, das verändert unser Leben. Aber da ist ein Schritt von Glauben notwendig. Ich lasse das Wort Gottes zu mir sprechen. Und es ist auch ein Stück durchaus von Demut. Sich ein Stück zu demütigen. Ich lasse jetzt meine Mutter, meinen Vater, XY, meinen Nachbarn, meinen Chef, alles Mögliche los. Jesus, mir fehlt's und ich schäme mich hier und da. Und dann gilt die Verheißung, dass wer sich demütigt, dem schenkt Gott Gnade. Und Gnaden, das ist eine echt pauschale, starke Sache. Aber es ist so wichtig, dass wir vom Außen nach innen kommen. Und dass er da reinkommt. Und das ist echt Leben. Ich habe das viele Male erlebt, selber, auch bei anderen. Das ist echt Leben, wenn er uns reinwäscht. Ich habe dieses Kindheitsding erzählt, als ich Vergebung erlebt habe. Aber ich habe noch viel Vergebung mehr gebraucht und irgendwann waren es dann auch keine Plastikgewehre, kleinen Dings mehr oder so weiter, ja. Ich bin auch ein Pastor, ist einfach ein Mensch, der Vergebung braucht. Dem Dinge misslingen, der irgendwo gegen die Wand fährt, der Vergebung braucht. Ja? Genauso Christen sind ja nicht die einfach Besseren, sind nur besser dran. Aber dazu muss er in unser echtes Leben, unser Herz kommen. Und dann verändert das was. Und wenn diese Dinge passieren, dann können auch andere plötzlich merken, okay, da habt ihr Christen etwas, was wir Heiden nicht kennen. Die nennen sich da nicht Heiden und so weiter, ja. Aber da passiert plötzlich etwas, dass andere was erleben können, was nicht das normale Ding ist. Und fragen können, okay, das ist deine Geschichte? Ey, du hast mit deinem Nachbarn so einen Stress? Da in der Schule, hast du sowas erlebt? Oder im Job? Aber du bist überhaupt nicht bitter und ärgerlich. Ey, ich hätte so einen Hals und so weiter. Ey, wie kannst du das machen? Und plötzlich bist du im Gespräch mit demjenigen, aber nicht als der Besserwisser, der einfach irgendwie heiliger und alles Mögliche ist, sondern als Begnadigter, der von der Gnade erzählen kann. Und das ist interessant. Und das ist kraftvoll. Lasst uns davon lernen. Petrus ist nur ein Beispiel für so viele. Und ich denke, man kann sich wiederfinden. Lasst uns Jesus wirklich unser Herz bringen. Und das kannst du ja ganz alleine tun. Dass du Jesus das erzählst, was in deinem Herzen ist. Ihm vertraust, dass er da reinkommen kann. Und das Wort auf dich wirken lässt. Ich habe 3 oder 4 Bibelstellen hier genannt. Wer denkt, okay, die muss ich mir vielleicht nochmal mitschreiben. Der möge den Vincent nochmal kurz ansprechen. Der kann sie bestimmt gern weitergeben. Gib dir gute Munition. Ja? So wie David aus dem Bach ein paar Steine, ich glaube 5 waren es, 5 Kieselsteine nahm. Hat dann aber auch nur einen gebraucht, um den Riesen niederzuhauen. Wir brauchen auch Kieselsteine. Gegen den Riesen von Scham, von Angst, von Schuld, diese Riesen, die uns bedrängen. Und in der Kraft und mit Glauben werden die umgehauen. Dass du, dass ich, dass wir Leben in Fülle haben dürfen. Er ist das Licht der Welt und für uns. Komm hinein, überwinde diese Widerstände. Dass dieses Licht scheint in deinem Leben. Amen.